Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Susanne Lurwig. Guten Abend. Und wir blicken nach Slowenien. Dort gehen die Menschen für eine vielfältige Kulturszene auf die Straße. Nach Dresden, dort sind die verschwundenen Schmuckstücke wieder im grünen Gewölbe. Nach Salzburg, dort hat Peter Sellers Der Spieler inszeniert. Und Richard Rogler, der hat sich oft selbst inszeniert. Er war einer der großen politischen Kabarettisten, wie gerade ja schon in den Nachrichten zu hören. Manchmal, da war er auch so unbequem, dass ihm beispielsweise die Moderation der Fernsehsendung Scheibenwischer entzogen wurde.
Ich glaube, das war die letzte große klassische Entlassung eines Kabarettisten. Das war ich, der also aus politischen Gründen rausgeschmissen wurde. Ja, das war live auch am Samstagabend. Das war eine Kultsendung. Und dann kamen die Nasen aus der Politik und aus dem Sender. Die waren sich einig, ja, den Nestbeschmutzer, so einen wollen wir nicht, der greift uns nur an. Die waren sich alle einig, der muss weg. Und da haben sie mich Hals über Kopf tatsächlich rausgeschmissen.
Aber Richard Rogler, der wurde nicht nur gecancelt, wie man heute sagen würde, sondern auch geschätzt. Er hat viele Male den Deutschen Kleinkunstpreis gewonnen, eine Art Oscar der Kabarettbranche. Er moderierte unter anderem die politische Kabarettsendung Mitternachtsspitzen und er spielte auch kleine Fernsehrollen, beispielsweise in der Lindenstraße. Richard Rogler war einer der profiliertesten politischen Kabarettisten unserer Zeit. Und wie heute bekannt wurde, starb er bereits am Sonntag. Und ich habe vor der Sendung mit Jürgen Becker über ihn gesprochen. Jürgen Becker hat die Moderation der Sendung Mitternachtsspitzen von Richard Rogler übernommen. Ich habe ihn gefragt, wie groß die Fußstapfen waren, in die er da getreten ist.
Die waren sehr groß. Richard Rogler ist ja bekannt geworden, so richtig einem größeren Publikum, mit seinem Kabinettstück, möchte ich sagen, Freiheit aushalten. Das war ein fantastisches Theaterstück und gleichzeitig auch Kabarett. Und er hat einfach diese beiden Felder gemischt und er war ja Schauspieler und konnte das auch sehr gut spielen und dadurch kam ein Stück auf die Bühne, was alle sehr fasziniert hat. Ich war da schon 10-mal drin, also ich habe es 10-mal angeguckt, weil ich immer wieder was Neues entdeckt habe und das hat ihn einfach damals sehr bekannt gemacht, weil keiner so ein Stück hatte. Es gab kein Kabarettstück, das so funktioniert hat wie das.
Genau, Sie sagen es gerade, das Stück hat ihn sehr bekannt gemacht, dieses Freiheit aushalten. Das war eine ganz besondere Art von Kabarett. Er war nicht der Mann des schnellen Witzes, oder?
Nein, er hat einfach Atmosphären geschafft. Ich möchte sagen, eine Szene aufgebaut. Er hat ein bestimmtes Sittengemälde entworfen, einer Generation damals, wo man sich auch wiederfand. Er hat zum Beispiel einen Spruch, der bis heute Gültigkeit hat. Für mich hat er gesagt, schwul sein in New York, das kann heute jeder. Aber ganz normal in der Kölner Südstadt, darin liegt die Herausforderung.
Er hatte noch eine andere Paraderolle, die hieß Kamphausen. Das war so eine Art spaßbefreiter SPDler, damals noch Toskana-Fraktion. Was war das für eine Art von Gesellschaftsbild, was er mit dieser Rolle gezeichnet hat?
Ja, Richard Rogler war ja eigentlich SPDler. Ich weiß nicht, ob er Mitglied war, aber er war schon bekennender SPD-Wähler, hat er mir immer gesagt, zumindest bis zum Schluss. Ich kann es nicht überprüfen, aber deswegen war es ja seine Partei und deswegen hat es ihn auch geschmerzt, wenn da Sachen nicht so liefen, wie er sich das vorstellte und er hat sich dann damit auseinandergesetzt und das hat er in dieser Rolle Kamphausen gut gemacht.
Gibt es da auch irgendwie einen prägnanten Spruch, den man so aus der Zeit erinnert? Haben Sie
einen? Ich erinnere mich damals als ein berühmter SPDler, war ja der Ministerpräsident Schleswig-Holsteins, Björn Engholm. Und dann hat er mal so eine Nummer gemacht, die hieß, wenn die Frau malt, das ist immer schlecht. Die Frau von dem Björn Engholm malt ja auch. Ne? Wenn die Frau malt, da ist es immer schwierig. Das ist heute noch für mich so ein Spruch, der immer wieder über die Lippen kommt. Manchmal, wenn es so eine Situation gibt, wo er passt.
Richard Rogler, Sie haben es gerade schon gesagt, konnte auch Schauspielern, hat ja also quasi diese beiden Elemente Schauspiel und Kabarett verbunden. Er kam vom Kindertheater Ömes und Eumel. War das eigentlich ein gewagter Schritt zu sagen, das lasse ich hinter mir, ich wechsle ins politische Kabarett?
Na, dazwischen war ja noch der wahre Anton mit Heinrich Pachel und das war ja wirklich politisches Theater und zwar richtig Straßentheater draußen da, wo es brennte, vor den Hausbesetzungen, vor den politischen Schauplätzen sind die beiden aufgetreten. mit unglaublich tollen Requisiten von Eusebius Wirth. Ah ja, da gab es einen Tisch, der so wackelte und so in sich hinwegbrach. Und also es war ein wirklich enormes kreatives Potenzial, was da zwischen den beiden und auch dem Requisiteur herrschte. Und sie haben sich dann leider zerstritten irgendwie. Gab es das öfter in Paris, dass es mit Leuten auseinanderdividiert hat. Aber also ich mochte ihn einfach bis zum Schluss. Er war ein toller Typ, muss ich wirklich sagen. Und unglaublich eigenartig. Also war wirklich ein Kabarettist, der mit nichts anderem zu vergleichen war.
Also irgendwie hatte so ein Alleinstellungsmerkmal, ja, würden Sie sagen.
Ja, auf jeden
sagen.
Fall. Er war auch immer sehr genau. Und wenn er dann was beschrieb, sagte, ja, da gab es dann da Hirschgulasch mit Kroketten. Kroketten mag er an sich nicht, aber zu Hirsch sehe ich ein. Ne, so, und es gibt so Sprüche, die, das ist keine Pointe, aber es ist irgendwie super formuliert. Wo ich, immer, wenn wir essen gehen, kommt dieser Spruch manchmal drauf. Naja, aber zu Spinat sehe ich ein. So. Er hatte das also einfach beschrieb jemanden, der ein Toto-Kiosk hatte und sagt, ja, diese braune Alublechverkleidung und der machte alles ganz genau beim Rebe, der Reitelefant neben der Torferde, der beschrieb immer alles ganz genau. Und diese Detailverliebtheit, die habe ich bei keinem anderen erlebt.
Der kam ja gar nicht aus Köln. Wie ist der hier?
Aus Selb, Oberfranken, genau.
Ja, der ist anders, oder? Wieso ist der hier hängen geblieben?
Das weiß ich nicht.
Das wusste er nicht, aber sonst hat er sehr humorvoll an ihn erinnert. Der Kabarettist Jürgen Becker zum Tod von Richard Rogler, der im Alter von 74 Jahren gestorben ist. Ein zumindest halbes Happy End gibt es beim spektakulärsten Kunstdiebstahl in der deutschen Geschichte, dem Einbruch im Dresdner Grünen Gewölbe. Die Täter, die erbeuteten ja damals 21 einzigartige historische Schmuckstücke und ab morgen wird nun ein Großteil der Objekte wieder öffentlich ausgestellt am Alten Platz in der Staatlichen Kunstsammlung Dresden. In Räumlichkeiten, in denen es ohnehin viel blinkt und glitzert. Doch die wieder aufgetaugten Stücke werden nicht ganz so glänzen wie der Rest, denn sie sind vorerst noch unrestauriert und beschädigt. Ein Grund, sie sind noch Beweisstücke im laufenden Strafverfahren. Von drei prominenten Objekten mit besonders großen Steinen fehlt auch nach wie vor jede Spur. Aber Grit Krause durfte heute schon mal einen Blick auf die vorhandenen werfen.
Knapp 5 Jahre war die historische Vitrine im Juwelenzimmer des Grünen Gewölbes in Dresden verwaist. Dabei durchaus ein Publikumsmagnet, war sie doch Indiz für den sogenannten Jahrhundertraub im November 2019. Aber sie wirkte auch wie eine Wunde durch die Lücken, die die kostbaren gestohlenen Diamant- und Brillantgarnituren hinterlassen hatten. Diese soll jetzt endlich geschlossen werden.
Wenn man von dem kunsthistorisch-kulturhistorischen Wert spricht, ist das Wichtigste jetzt zurück.
Das betonte Marion Ackermann, Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlung in Dresden, bei der Präsentation der reinszenierten Schmuckstücke, während es hinter ihr in der Vitrine funkelte und glitzerte.
Wir haben das unmittelbar nach dem Einbruch immer betont, dass gerade auch Stücke, die unsere sächsisch-polnische Geschichte reflektieren, ja so und so wichtig sind. Also in diesem Zusammenhang ist zu nennen das Kleinod des polnischen Weißen Adlerordens, was zurück ist, und der große Bruststern. Die sind beide zurück und beide spiegeln sie eben diese Geschichte.
Das Auftauchen eines Großteils der Beute im Dezember 2022 wurde als Ermittlungserfolg von Staatsanwaltschaft Dresden, der SoKo Epaulett und dem Landeskriminalamt Sachsen gefeiert. Letztlich spielte aber auch das Kalkül der Angeklagten, Mitglieder des Berliner Remo-Clans und deren Anwälten mit hinein, denn mit der Rückgabe wollten sie geringere Haftstrafen erwirken, was am Ende auch aufgegangen ist. An den kostbaren Schmuckstücken ist das Ganze nicht spurlos vorübergegangen. Ein Teil wurde vor allem beim Einbruch beschädigt, wenn auch längst nicht so dramatisch, wie es bisher immer geschildert wurde.
Es ist von den Stücken fast alles eben zurückgekehrt, was fehlte. Und das ermöglicht dann auch wieder eine Zusammenfügung. Und wenn man genau hinschaut, sieht man kleine Lücken zwischen den einzelnen Partien. Aber das fällt nicht so sehr ins Auge.
Marius Winzeler, Direktor des Grünen Gewölbes, geht davon aus, dass der alte Glanz der Stücke wiederhergestellt werden könne. Das ist aber noch Zukunftsmusik, denn erst einmal müssen die Preziosen in diesem Zustand verbleiben. Noch sind sie Beweismittel in laufenden Strafverfahren. Aufgrund einer sogenannten Verlagerung, die das Landgericht Dresden genehmigt hat, dürfen die Kunstschätze jetzt dennoch wieder gezeigt werden.
Wir geben natürlich die Hoffnung nicht auf, dass auch noch die fehlenden Stücke dereinst hier wieder präsentiert werden können.
So Generaldirektorin Marion Ackermann. Deshalb, und auch weil noch nicht alle Tatbeteiligten überführt sind, wird weiter ermittelt. Und damit ist die Rückkehr der wertvollen Juwelen jetzt noch längst nicht der Abschluss im Fall dieses spektakulären Kunstraubs.
Gerrit Krause über die gestohlenen Juwelen aus dem grünen Gewölbe in Dresden, die wieder zu sehen sind.
Die Lage in der Kulturszene, aber auch in der ganzen Gesellschaft hat sich so zugespitzt, dass ich glaube, viele wütend, frustriert sind und einfach einen Wechsel an der Position der Kulturministerien sehen wollen.
Das sagte der Schriftsteller Michal Hovorecki am Abend im Programm von Deutschlandfunk Kultur. Er ist gestern wie viele andere Menschen in der Slowakei auf die Straße gegangen, um für eine unabhängige Kunstszene zu demonstrieren. Denn immer mehr leitende Angestellte nationaler Institutionen werden entlassen. Unter anderem die Leiter der slowakischen Nationalgalerie sowie der Leiter des Nationaltheaters. Auch für heute sind wieder Demonstrationen in Bratislava geplant. Und über den Unmut in der Kulturszene konnte ich mit unserem Korrespondenten Jan Garwart sprechen. Und ich habe ihn gefragt, die Begründung für die Entlassung, die ist ja offiziell immer dieselbe, Missmanagement. Doch viele halten das für einen vorgeschobenen Grund. Warum will die slowakische Regierung die Leiter und Leiterin wichtiger Kulturinstitutionen loswerden?
Ich würde sagen, da geht es einfach um eine andere Kulturpolitik, die die Kulturministerin Martina Šimkovičová will. Das wird ganz gut sichtbar an einem Beispiel, nämlich an der Kunsthalle in Bratislava. Da hat sie Anfang des Jahres die Institution quasi zugemacht. Zuvor hatte dort der Leiter gekündigt, dem gab es zu viele Eingriffe von außen. Diese Kunsthalle, die liegt direkt gegenüber des Kulturministeriums und hatte im Programm Themen, die sich mit Ökologie, mit Feminismus, mit queeren Themen beschäftigt haben. Da wehte sozusagen die Regenbogenfahnen direkt vor den Fenstern der Ministerin und noch dazu hat die Kunsthalle viele ausländische Künstler gezeigt. Und das passt eben nicht zu dem Kurs, den Šimkovičová verfolgt. Sie sitzt für die rechtspopulistische slowakische Nationalpartei SNS in der Regierung. Das ist die kleinste Partei in der Regierung, aber die radikalste. Und Šimkovičová will mehr nationale slowakische Kunst sehen. Queeres gehört nicht dazu, dafür aber eine weitere Zusammenarbeit, kulturelle Zusammenarbeit mit Russland. Und deswegen hatte sie dann auch kein Geld mehr für die Kunsthalle gegeben, die zugleich der Nationalgalerie angegliedert. Und da wird deutlich, da geht es um eine Konzentration von Macht in der Kunstszene. Diese Nationalgalerie, da hat sie ja auch die Leiterin abgesetzt. Das heißt, da ist Macht stärker zusammengerückt und der Weg für neue Besetzungen frei. Die Stoßrichtung, die dahinter dem Ganzen steht, ist klar. Es geht darum, Kultureinrichtungen einzunorden.
Ja, jetzt gab es ja bereits im Frühjahr Demonstrationen nun erneut und auch eine Petition, da haben fast 200.000 Menschen unterschrieben. Also und die Wut, die richtet sich eben vor allen Dingen gegen die gerade erwähnte Kulturministerin Martina Šimkovičová. Die Kulturszene wirft ihr schlechte Kommunikation, Kulturferne vor. Reagiert sie eigentlich in irgendeiner Form auf die Demonstration? Redet sie mit den Menschen?
Sie war eingeladen ins Nationaltheater, um dort über die Entscheidungen, die Personalentscheidungen zu sprechen. Da ist sie nicht hingegangen, hat aber wiederum Beschäftigte des Nationaltheaters ins Ministerium eingeladen. Also da gibt es Gespräche. Aus den Gesprächen ist aber inhaltlich nichts bekannt geworden. Die Stimmung, das kann man sagen, ist dabei wenig versöhnlich und die Kunstszene reagiert neben den Protesten, die es auch heute in Bratislava wieder gibt, auch trotzig, da werden sich andere Organisationen und Geldgeber gesucht, um weitermachen zu können. Aber das hat natürlich Grenzen gegenüber einer finanziellen Förderung vom Staat.
Finanzielle Förderung gibt es für die Slowakei auch von der Europäischen Union. Jetzt hoffen viele, dass die sich vielleicht mal einschaltet und sagt, so könnt ihr da nicht agieren. Wie schätzen Sie das ein?
Da wüsste ich nicht, mit welchem Grund das gehen könnte. Also die Kulturministerin hat die Kompetenz, die Direktoren einzusetzen oder zu entlassen. Sie kritisiert ja auch, das haben Sie eingangs ja gesagt, das wäre keine ordentliche Amtsführung gewesen. Auch darauf muss sie ja eigentlich achten. Und da sagt sie, das ist nicht der Fall. Da ist es schwierig, glaube ich. Da geht es ja um die Inhalte von Kunst. Wie will man das irgendwie justiziabel machen? Ganz anders ist es dann im anderen Bereich, der im weiteren Sinne mit zur Kulturpolitik gehört, bei der Pressefreiheit. Da geht es ja auch um den Umbau des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Da kann man jetzt übrigens auch sehen, wie die Regierung dort möglicherweise schon erste Erfolge verzeichnen kann. Es gab zum Beispiel kein Live-Interview. Da ist die Fernsehleitung wohl eingeschritten. Kein Live-Interview mit dem entlassenen Direktor des Nationaltheaters. Dafür aber mit der rechten Hand der Ministerin, der dort im Fernsehen dann die Entscheidung der Ministerin verteidigen durfte.
Die Entwicklung, die wir da jetzt beobachten können in der Slowakei, in den Medien und im Kulturbereich, sehen Sie da Parallelen zu Ungarn?
Also zumindest kann man ganz gut sehen, was passiert, wenn Politikerinnen und Politiker an die Macht kommen, die populistisch und nationalistisch denken. Leute, die sich in ihrer Weltsicht gecancelt fühlen und dann den Kulturbetrieb so umbauen, wie sie es für richtig finden, dass das gezeigt wird, was ins eigene Weltbild passt, wie sein soll. Und da hat ja auch der Künstler, den wir eingangs gehört haben, der Schriftsteller Michal Chrowetzki, sich entsprechend geäußert und gesagt, hier ist die Urbanisierung im Gange.
Abschließend gefragt, glauben Sie, die aktuellen Demonstrationen, die bringen die Regierung zum Nachdenken? Ist da irgendeine Lösung absehbar?
Also, die Regierung hat eine Mehrheit im Parlament. Die Proteste werden von einem Teil der parlamentarischen Opposition getragen. Es gibt eine Petition zur Absetzung der Ministerin. Das ist eben eine Petition. Es wird im Parlament ein Misstrauensvotum höchstwahrscheinlich nicht erfolgreich sein. Und wenn man politisch so agiert, wie das diese Regierung gerade tut, nämlich den Protestierenden, den Künstlerinnen wenig bis gar nicht entgegenkommt, dann wird es auch keinen Grund geben, darüber nachzudenken, sich anders zu entscheiden oder sich vom Weg abbringen zu lassen. Auch das, was wir von der Regierung bisher hören an Äußerungen, die sind abwertend und eben nicht dazu geeignet, mit den Protestierenden in einen Dialog zu treten, der zu einem Ergebnis führt, wo sich beide Seiten bewegen würden.
Jan Gaber zu den Protesten in der Slowakei gegen die Einschnitte in der Kulturszene. Wie man großes Leid in große Kunst verwandelt, das zeigt unter anderem Dostojewski in seinem Roman Der Spieler. Seine Spielsucht macht er dort zum Thema und mit diesem Leid, da konnte sich auch der Komponist Sergei Prokofjew identifizieren. Vor allem mit der Hauptfigur Alexei, dem Hauslehrer der Familie des Generals, die eine zentrale Rolle in dem Buch spielt. Und so komponierte er seine erste Oper 1917 nach der Romanvorlage. Und damit ist nach Der Idiot die zweite Oper nach einer Dostojewski-Vorlage, die bei den diesjährigen Salzburger Festspielen gezeigt wird. Gestern Abend war Premiere und Regie-Altmeister Peter Sellers hat inszeniert. Für uns vor Ort war Franziska Stürz.
Wo sind wir denn hier gelandet? Flechten überziehen die Arkaden und den Bühnenboden der Felsenreitschule und über allem schweben wie riesige UFOs mehrere Roulette-Spiele. Die lassen sich fantastisch beleuchten und dominieren dann optisch den gut zweistündigen, pausenlosen Opernabend. Die Figur der Polina in Baggy Pants und Hoodie sieht Regisseur Peter Sellers als Umweltaktivistin, die Alexei dazu bringt, den deutschen Baron Würmerhelm mit roter Farbe zu beschmieren. Alexei ist ein attraktiver Student in Jeans und Lederjacke und beide empfangen ihre Nachrichten per E-Mail auf dem Handy. Hier und jetzt soll das Spiel also stattfinden in diesem von George Zipin futuristisch morbid gestalteten Unraum. Die russisch gesungenen, schnellen Dialoge liest man in einer bewusst umgangssprachlichen Übersetzung mit und kommt so schnell dahinter, dass alle handelnden Personen ausschließlich zu ihrem eigenen Vorteil agieren und nach Geld gieren, um besser leben zu können. Leider hat Alexei das Geld für Polinas versetzte Diamanten bereits wieder beim Spiel verloren und auch die Oma, auf deren Erbe die anderen Figuren eigentlich spekuliert haben, will nicht etwa sterben, sondern lieber ihr Vermögen verspielen. Violetta Urmana hat als überraschend jugendliche Babulenka hier einen ganz großen Auftritt. Die komplexen Persönlichkeiten in ihrer fahrigen Suche nach dem Glück lässt Peter Sellers auf der offenen Bühne in intensiven Dialogen diskutieren. Doch im riesigen Raum, bei erratischer Lichtregie und unklarem Fokus, verlieren sie sich mehr und mehr. Hier fehlt eine weitere szenisch-dramatische Ebene, um Spannung statt Ermüdung zu erzeugen. Erst in der Roulette-Szene im vierten und letzten Akt der Oper kommt mit dem großen Chor und spielsüchtigem Volk Leben auf die Bühne und die Roulette-UFOs blinken und drehen sich in voller Pracht. Es scheint, als wäre Sellers mit dieser einen Szene im Kopf für die gesamte Oper an die Arbeit gegangen. Gesanglich überzeugen sowohl Tenor Jean Panica als um Polina werbender, mittelloser Außenseiter Alexei, als auch Asmik Grigorian als diese spröde, undurchschaubare, trotzige Frau. Auch Peixin Chen als General porträtiert eine glaubhaft abgründige Figur, indem er sich einerseits nach der Liebe der Halbweltdame Blanche verzehrt und andererseits ausschließlich das Geld anderer verschwendet. Stimmlich sind hier alle ideal besetzt. Und Timur Tsangiev am Pult der Wiener Philharmoniker meistert bei seinem beachtlichen Salzburg-Debüt die wuchtig-sperrige Partitur mit ihren ätzend witzigen, düsteren und auch romantischen Passagen tadellos und durchaus schmerzhaft aufwühlend. Leider gilt für die ersten drei Akte dieses Salzburger Spieles szenisch: Auf dem Moos ist zu wenig los, bis endlich das Opernraumschiff im Roulette-Spiel abhebt und sich mit der Musik kongenial verbindet.
Franziska Stürz über die Aufführung von Der Spieler in der Regie von Peter Sellers bei den Salzburger Festspielen. Und heute wurde bekannt, wer den diesjährigen Paul-Celan-Preis bekommt. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Nicole Strecker.
Ja, für seine literarischen Übersetzungen russischer, belarussischer und polnischer Autorinnen und Autoren erhält Thomas Weiler den mit 25.000 Euro dotierten Celan-Preis des Deutschen Literaturfonds. Der schon mehrfach ausgezeichnete Weiler schenke dem deutschsprachigen Publikum einen Zugang zu bisher wenig bekannter Weltliteratur, lautete die Begründung, und bediene dabei brillant alle Register von Slang, Mythologie bis Satire. Ende Juli starb der russische Pianist und Kritiker des Angriffskriegs auf die Ukraine, Pavel Kuschnir, an den Folgen eines Hungerstreiks in russischer Haft. Heute druckt die Frankfurter Allgemeine Zeitung einen offenen Brief ab, in dem namhafte Musiker wie Martha Argerich, Ann-Sophie Mutter, Sir Simon Rattle und Igor Levit auf Initiative des Pianisten Alexander Mjelnikow den Verstorbenen würdigen. Denn Kuschnirs größte Tragik sei es gewesen, dass er so wenig bekannt war. Umso wichtiger sei es nun, an Kuschnir und andere Inhaftierte zu erinnern, die sich in verzweifelter Einsamkeit für die Menschheit aufopfern und den höchsten Preis dafür zahlen, heißt es in dem Schreiben. Psycho, die Vögel, das Fenster zum Hof. Alles unvergessliche Meisterwerke. Heute wäre Alfred Hitchcock, der Master of Suspense, 125 Jahre alt geworden. Zu Deutschland hatte Hitchcock auch einen Bezug. Hier drehte er 1925 seinen ersten Film überhaupt. Und für seinen Politthriller Der zerrissene Vorhang ließ er 1966 deutsche Orte im amerikanischen Studio nachbauen. Dazu hier seine auf Deutsch vorgetragene Begründung.
Wenn man ist in einer unfreundlichen Platz, die Spannung ist mehr. Das ist, weil ich habe Ostdeutschland gewählt.
Ja, die DDR also als ideale Gruselkulisse, so Alfred Hitchcock. Das Iwa-Lewe-Haus der Universität Bayreuth hat Kunst aus Nigeria geschenkt bekommen. Das Museum beherbergt die größte öffentliche Sammlung zeitgenössischer afrikanischer Kunst in Europa. Die 7 Gemälde und 2 Batiken, die ihm jetzt zugesprochen wurden, stammen aus einer Privatsammlung und sind von nigerianischen Künstlerinnen und Künstlern, für die der Gründer des Iwa-Lewe-Hauses, Uli Bayer, in den 1960er Jahren eine Kunstausbildung ermöglicht hatte. Und mit einer bundesweiten Plakatkampagne wollen 12 Prominente jetzt kurz vor den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg auf die Bedeutung der Demokratie hinweisen. DNA of Democracy heißt die Initiative, zu der etwa der Comedian Oliver Polak oder der Rapper Eko Fresh zählen und die mit den Plakaten bewusst machen möchten, was unsere Verfassung und unsere demokratischen Prinzipien bedeuten.
Die Kulturmeldung von und mit Nicole Strecker. Vielen Dank. Und nach den Nachrichten folgen die Informationen am Abend. Themen dort, der Krieg in der Ukraine und die Gewalt in Arztpraxen. Am Mikrofon von Kultur heute, Susanne Durwig. Und ich sage danke fürs Zuhören.